Ja, schön, das Haus Gottes so gut gefüllt zu sehen. Es gibt noch Platz, ich weiß, aber es ist eine gute Entwicklung, durch die wir gehen. Und sag mal zu deinem Nachbarn, herzlichen Glückwunsch, du bist genau am richtigen Platz. Gut, ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, du selbst bist das lebendige Wort und wir sind bedürftig. Herr Jesus, du bist wie frisches Wasser und wir sind durstig. Herr Jesus, du bist der Arzt und wir sind krank. Jesus, du bist der Hirte und wir sind Schafe, die sich manchmal verlaufen. Wir bitten dich, dass dein Wort heute Morgen uns ausrichtet und unser Herz trifft. Und all das ausführt, wozu du es heute austeilst. Amen. Der Predigtitel heute lautet, du musst von Neuem geboren werden. Bevor wir zu dem Haupttext kommen, ein Einleitungsvers. Der Apostel Paulus hat Folgendes an die Korinther geschrieben. In 2. Korinther 13, Vers 5. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder könnt ihr nicht an euch selbst erkennen, dass Jesus Christus in euch ist? Es ist absolut erstaunlich, dass Paulus diese Verse geschrieben hat an eine Gemeinde, also an gläubige Menschen. Denn Paulus impliziert, also dieser Vers, das schwingt ja mit, es ist möglich, dass Menschen zu einer Gemeinde gehen, zu Gottesdiensten gehen, glauben, sie gehören dazu, glauben, sie sind gläubige Menschen, gerettet von Gott, sind auf dem Weg zum Himmel und sind es vielleicht gar nicht, sondern sie leben in einer Illusion. Das ist eine sehr erschreckende Wahrheit. Und doch ist es gut, sich diese Frage zu stellen. Ist mein Glaube echt? Ich habe in meinem Portemonnaie einen Geldschein und ich möchte euch fragen, ich glaube, ihr könnt ihn natürlich jetzt nicht gut sehen, aber ich möchte euch mal fragen, glaubt ihr, dass der echt ist? Also es ist ein 30-Euro-Schein, ja, 30-Euro-Schein. Und jetzt wäre die Frage, ob der echt ist. Ja. So, ich habe das im Internet gegoogelt und es ist wirklich passiert, dass ein Betrüger solche Scheine gedruckt hat und damit bezahlt hat und dass sogar manche darauf reingefallen sind. Das ist wirklich passiert. Es ist also möglich, dass etwas aussieht wie das Echte und es ist es nicht. Ja? Es ist so, dass Menschen zum Beispiel, weil die Eltern gläubig sind und sie gewohnt sind, in die Gemeinde zu gehen, aber es gibt auch viele andere Gründe, dass Menschen christlich sozialisiert sind. Das bedeutet, dass sie alles gelernt haben, was ein Christ tut, und dennoch sind sie keine Christen. In der Hinsicht, so wie Jesus Christus Christsein definiert und wie das Neue Testament Christsein definiert. Nun ist mir klar, dass wenn ich das jetzt hier predige, dass das nicht gerade so eine ganz lockere, schöne Halleluja-Predigt ist, sondern dass wir gerade versuchen, ein bisschen am Nerv zu bohren. Und ich gestehe, ich gehe auch nicht gern zum Zahnarzt. Aber die Frage ist viel zu wichtig. Also ich glaube mal, bei diesem Geldschein wäre dir schon wichtig, dass wenn du Geld aus dem Bankautomaten zum Beispiel ziehst, dass das kein 30-Euro-Schein ist und auch kein gefälschter 50er, ja, kein falscher 50er, sondern dass das echtes Geld ist, mit dem du wirklich bezahlen kannst. Noch viel wichtiger ist, dass du weißt, dass du im Glauben bist, dass du weißt, dass Christus in dir ist, Jesus Christus, und dass du das an dir selbst erkannt hast. Also wollen wir heute mal diese Überprüfung eingehen, weil hieran entscheidet sich, das Wichtigste des Lebens. Es entscheidet sich an dieser Frage, wo du leben wirst, wenn du stirbst. Es entscheidet sich an dieser Frage, ob dein Leben sinnvoll abläuft, im tiefsten Sinne. Und von daher ist es eine sehr wesentliche Frage. Es gibt viele Konzepte und Überzeugungen darüber, wer ein Christ ist, die falsch sind und doch in unserem Land sehr verbreitet sind. Manche sagen, ja, ich gehe ja zur Kirche, ich gehe zur Gemeinde, also bin ich doch ein Christ. Manche sagen, ich bin doch eigentlich, doch bin ich ein guter Mensch. Ja, schon mal so eine Halbwahrheit, ja, ich habe auch schon mal eine Notlüge, aber ich habe keinen umgebracht, ich bin ein guter Mensch. Und manche definieren darüber, dass sie denken, ja, dann bin ich doch auch ein Christ. Manche sagen, ich spende an die Kirche, ich gebe Geld für arme Leute und sie sagen, ja, wer das tut, das ist doch christlich, oder? Dann sehr verbreitet, Gott ist Liebe, ja, das sagt die Bibel, und von daher ist doch unvorstellbar, dass nicht am Ende jeder Mensch in den Himmel gehen wird. Auch das sind solche Halbwahrheiten und Konzepte und Überzeugungen, die nicht ausreichen. Die Bibel selbst gibt uns Antwort, und so möchte ich zu unserem Haupttext kommen, in Johannes 3, Vers 1 bis 7. Da heißt es, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hast, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn man ein bisschen studiert, wie ein Pharisäer damals, und Nikodemus war ja nun sogar einer der führenden Pharisäer, also ein sehr vorbildlicher, gläubiger Mann, der sicherlich davon ausging, dass er mit Gott verbunden ist und dass, wenn er stirbt, dass er dann in den Himmel kommt und dass das, was er tut, sehr sinnvoll ist. Ja, also wer das mal so studiert, so ein Pharisäer, der ging natürlich regelmäßig zum Gottesdienst, der war regelmäßig im Gebet, pro Tag zweimal mindestens, der hat gefastet regelmäßig, er hat seinen Zehnten gegeben, darüber hinaus Almosen gegeben, darüber hinaus Opfer gegeben. Ein Pharisäer der damaligen Zeit konnte die ersten 5 Bücher Mose auswendig. Okay? Also ich vermute mal, niemand hier in diesem Raum, auch keiner, der schon 50 Jahre Christ ist, kann da mithalten und sagen, ja klar, das kann ich doch auch. Er war ein gläubiger Mensch, wie er im Buche steht, aber das Entscheidende fehlte ihm. Das Entscheidende fehlte ihm. Du musst von Neuem geboren werden. Jesus sagt nicht, das ist irgendwie ein Add-on, so ein Zusatz. Das wäre jetzt noch nett. Also ist schon alles super, klasse so. Aber ich hätte noch mal so ein kleines Extra für dich. So die Sahne auf dem Kuchen wäre, also so von Neuem geboren werden, das wäre auch noch cool. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, du musst. Das ist eine absolute Notwendigkeit, und hierüber definiert Jesus, wer Christ ist. Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Ich finde das richtig klasse, dass Nikodemus diese Demut besitzt. Ja? Er war ja ein ganz gebildeter Mann, ja, der eigentlich immer den anderen so erklärt hat, was richtig ist, und dass er diese Demut besaß, zu sagen, Jesus, das verstehe ich nicht. Was erzählst du? Ich kann das nicht fassen. Also ich meine, ich verstehe ja, ich bin geboren worden. Ja, das verstehe ich. Obwohl ich dabei war, war ich nicht so bewusst, dass ich das genau sagen kann. Aber ich habe schon gehört und ich weiß, wie das geht. Ja, eine Frau, der Bauch wird dicker, es kommen die Wehen, das Kind wird geboren. Das verstehe ich. Aber du kannst ja wohl nicht allen Ernstes behaupten, so okay, ich muss jetzt zurück in den Leib meiner Mutter, ja, und dann nochmal wieder geboren werden. Ich finde das so großartig, dass dieser so intellektuell ausgebildete Mann wagt, das zu sagen. Weil so oft ist es, dass wir solche Fragen nicht stellen, weil wir denken, boah, das ist ja total peinlich. Das ist ja, dann merkt man ja, dass ich das nicht weiß. Aber Nikodemus, gut, man muss sagen, er hat sich natürlich auch Umstände geschaffen, wo das ein bisschen leichter fiel. Er ging nachts alleine zu Jesus. Ja, das hatte sicherlich diesen Grund, denn so in aller Öffentlichkeit hätte er das nicht gefragt, wahrscheinlich, weil da hätte er sich ja bloßgestellt als jemand, der etwas sehr Entscheidendes über den Glauben nicht weiß. Aus Wasser und Geist musst du geboren werden. Nun, kurze Randbemerkung, aus Wasser, da gibt es ganz viele theologische, biblische Erklärungen. Was ist denn mit dem Wasser gemeint? Ja, ist das die Taufe? Und wer mich kennt, weiß, Taufe ist für mich eine extrem wichtige Sache. Aber an dieser Stelle ist es eigentlich ganz, ganz einfach. Denn der Zusammenhang macht es doch klar. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Also Wasser heißt, das ist die natürliche Geburt. Ja? Weiß nicht, wer das schon miterlebt hat. Alle Mütter haben das erlebt. Manche Väter haben es vielleicht miterlebt. Ich habe es ein paar Mal miterlebt. Wir haben 4 Kinder. Dass Maria sagte, jetzt müssen wir ganz schnell zum Krankenhaus fahren. Die Fruchtwasserblase ist geplatzt. Da kommt jetzt Wasser raus. Aus Wasser geboren ist die natürliche Geburt. Aus dem Geist geboren ist die Wiedergeburt oder von Neuem geboren oder von oben geboren. Das sind die Begriffe, die die Bibel benutzt. Und es wird unmissverständlich gesagt, ohne den Geist Gottes geht es nicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst eine Menge lernen. Wir sind lernende Wesen. So hat Gott es gemacht. Aber du kannst nicht lernen, ein Christ zu werden. Okay? Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, ein bisschen übertrieben. Vielleicht hast du bis gerade gedacht, aber das kann man doch lernen. Ich gehe in die Gemeinde, ich besuche Kurse, ich gehe zum Alpha-Kurs. So, und irgendwann habe ich das gelernt und dann lasse ich mich taufen und dann habe ich doch den Beweis und dann bin ich doch ein Christ. Nicht unbedingt. Es gibt einen entscheidenden Punkt und das ist die Wiedergeburt, das ist die Geburt aus dem Geist Gottes. Es ist übrigens nicht Reinkarnation, wie andere große Religionen das lehren, dass man so immer wieder geboren wird. Nein, eine Wiedergeburt. Einmal die Aktivierung deines Geistes in dir durch den Heiligen Geist. Ja. Als Adam und Eva gesündigt haben, Gott hatte vorher gesagt, wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Sie sind nicht tot umgefallen, aber ihr Geist ist gestorben. Die Wiedergeburt ist die Aktivierung dieses Geistes in uns. Wir sind wieder lebendig im Sinne dessen, dass wir Kontakt mit Gott haben können, dass wir überhaupt Gottes Welt wahrnehmen können, Gottes übernatürliche Welt wahrnehmen können. Das ist ein Geschenk Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist die Wiedergeburt, von der Jesus hier spricht. Und er sagt, es ist ein Muss. Du kannst nicht lernen, Christ zu sein, sondern du musst an einen bestimmten Punkt kommen und dann muss Gott dir Gnade schenken. Er muss dich beschenken damit und dann wirst du Christ. Ich habe mal folgende Geschichte gehört. Ein Mann hatte ein Haus verkauft, Grundstück mit Haus, alles klar gemacht, der Käufer, Notar, alles unterschrieben, hat das Haus gekauft. Der Verkäufer des Hauses hat sich gedacht, ach, ich mache das mal noch ein bisschen schön. Ja. Ich mache das Haus noch mal ein bisschen, das ist nicht so ein guter Zustand. Ich putze noch mal richtig gut durch und mache alles schön ordentlich und so. Dann freut sich ja der Käufer. Gut, der Käufer kommt, sieht das Haus, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was haben Sie denn gemacht? Und er versteht die Welt nicht. Ja, wie? Ich habe es noch mal schön gemacht für Sie. Und der Käufer sagt, oh, das tut mir jetzt richtig, richtig leid, weil ich war nur an dem Grundstück interessiert. Also das Haus wird eh abgerissen. Ich baue ein neues Haus. Gott baut ein neues Haus. Das bedeutet, Gott macht etwas ganz Neues in uns, damit wir wiedergeboren sind. Und von dort wird dann auch alles schön. Ja, dann wird unser Haus, in Anführungszeichen, dann wird auch unsere Seele schön. Manchmal wird auch der Körper noch mal ein bisschen schöner, weil wir fitter werden, ja. Abgesehen von dem Alterungsprozess, von dem wir natürlich nicht erlöst sind. Aber Gott macht etwas grundsätzlich neu. Wir können nicht sagen, schau mal, Jesus, ich habe so mein Inneres richtig schön gemacht. Reicht das jetzt, um Christ zu sein? Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, sich zu demütigen, zu kapitulieren vor dem allmächtigen Gott, um Gnade zu bitten und zu sagen, Herr, ich brauche Rettung. Du musst mich neu machen. Ich brauche ein Wunder. Das ist der einzige Weg, wie wir Christen werden. Das bedeutet nicht, dass das unbedingt mit einem Datum verknüpft sein muss. Bei manchen ist es so, bei mir ist es so, weil ich wirklich aus einer schlimmen Phase kam und ich war nicht christlich sozialisiert, bevor ich Christ wurde. Ich hatte keine Ahnung von der Bibel, ich war nicht in die Kirche gegangen, ich habe nichts gespendet, ich habe nicht gebetet, ich war ein kompletter Atheist. Und dann war das natürlich radikal, als Gott mir das geschenkt hat und ich Christ wurde, von diesem Inneren her zu wissen, wow, es gibt Gott, er hat das Licht angemacht, ich konnte wahrnehmen, es gibt Gott, Gott ist gut, Jesus ist für meine Sünden gestorben, wenn ich jetzt bete, dann hört er mich und all diese Dinge. Bei mir war das radikal, bei manchen anderen geht es anders, ich möchte dich nicht verunsichern, wenn du sagst, ja, aber ich bin in der Gemeinde groß geworden, ich habe das alles schon in der Sonntagsschule gehört und dann im Jugendalpha-Kurs und so weiter. Ich möchte dich nicht verunsichern damit. Das ist ein sehr guter Weg. Danke Gott, du bist wahrscheinlich vor vielem bewahrt worden. Die Frage stellt sich nicht so sehr nach so einem Datum oder nach krassen Veränderungen. Die Frage stellt sich darüber, weißt du, dass du zu Hause bist? Das bringt so ganz gut auf den Punkt. Weißt du, dass du zu Hause bist? Was meine ich mit zu Hause? Ja, nicht die Adresse, die in deinem Pass steht, sondern ich meine, dass dein Herz, dein Innerstes, du als Mensch, dass du weißt, ich bin zu Hause angekommen. Ich bin zu Hause. Ich bin geborgen. Ich weiß, dass Gott mir nahe ist. Ich weiß, dass Gott für mich ist. Ich spüre das nicht immer. Ich kenne auch Zeiten des Sturms, sogar Zeiten des Zweifels, versteht mich richtig, das gibt es, ja, ja, das gibt es natürlich. Das ist nicht jetzt, dass du dann kein Christ mehr bist, aber du hast die Erfahrung einmal gemacht und du kehrst auch immer wieder dahin zurück, zu diesem Frieden in Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Ich weiß, dass Gott ein guter Gott ist. Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann weißt du, dass du wiedergeboren bist, dass du von Neuem geboren bist, dass der Geist Gottes dir das geschenkt hat, weil das kann kein Mensch sich erarbeiten oder sich einreden. Du kannst versuchen, es wird nicht lang halten. In Matthäus 7 hat Jesus gesagt, geht in das Reich Gottes durch die enge Pforte ein, Matthäus 7, Vers 13 und 14. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und es sind ihrer viele, die auf ihm hineingehen. Eng ist dagegen die Pforte und schmal der Weg, der ins Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Was sind das für Worte? Die sind ja irgendwo ein bisschen verwirrend, oder? Will Gott denn nicht, dass alle nach Hause kommen, wiedergeboren werden, ihn kennenlernen? Natürlich will er das. Das Problem, was Jesus hier beschreibt, ist nicht irgendwie von Gott her verursacht. Das Problem, was Jesus beschreibt, ist der Zustand des menschlichen Herzens. Ich habe hier ein Herz mitgebracht. Gut, ob das jetzt schön aussieht, ist Geschmackssache. Ich finde es ganz schön. Ja? So ein Deko-Herz kann man sich zu Hause hinlegen. Ja? Es gibt eine Sache, die ist nicht so gut daran. Also im übertragenen Sinne. Es ist ziemlich hart. Es ist aus Stein. Also aus Ton. Ziemlich hart. Und ich möchte dich heute fragen, welchem Zustand ist dein Herz? Welchem Zustand ist dein Herz? Harte Herzen sagen, es gibt keinen Gott. Harte Herzen sagen, Gott ist ungerecht. Harte Herzen sagen, ich helfe mir selbst. Harte Herzen sagen, ich bin so oft verletzt worden, das Risiko gehe ich nicht wieder ein. Ich will nicht nochmal enttäuscht werden. Und das ist der Standardzustand des menschlichen Herzens. Default. Werkseinstellung. Glaubst du nicht? Okay. Muss Gott dich überzeugen. Ich kann dich da nicht überzeugen. Gott sagt, ich möchte dein hartes Herz verwandeln in ein fleischernes Herz. Das ist genau das, worum es geht, wo er sagt, und ich möchte dir einen neuen Geist geben. Prophet Hesekiel hat schon drüber gepredigt. Das harte Herz, ich möchte dich heute fragen, weil Ich weiß, dass Gott leidenschaftlich dich sucht und dich haben möchte. Leidenschaftlich möchte er dich zurückbringen ins Vaterhaus. Leidenschaftlich möchte er, dass du weißt, ich bin angekommen, ich bin zu Hause, ich bin im Frieden mit Gott. Mein Leben hat total Sinn. Ich habe keine Angst mehr vor dem Sterben. Vielleicht vor dem Sterbeprozess, aber nicht mehr vor dem Tod. Weil wenn ich sterbe, werde ich bei Gott sein. Der Prophet Jesaja hat mal gesagt, dass Gott selbst sagt, ich habe meine Hände ausgestreckt den ganzen Tag, um die Menschen zu mir zu ziehen, um sie wieder in meine Arme zu nehmen. Wo ist das Problem? Ist Gott denn nicht allmächtig? Ja, er ist allmächtig, aber er hat uns den freien Willen gegeben und er nimmt ihn nicht weg, weil sonst ist es vorbei mit der Liebe. Liebe gibt es nur, wo Freiwilligkeit ist. Von daher möchte ich dich heute fragen, wenn du nicht sicher bist, ob du Christ bist, wenn du nicht sicher bist, dass Gott dich angenommen hat, wenn du nicht sicher bist, dass deine Sünden dir vergeben sind, wenn du nicht sicher bist, dass du in den Himmel kommen wirst, wenn du stirbst, möchte ich dich einladen, heute Gott um Gnade zu bitten, dass er dir das schenkt. Und sein Wort ist voll davon, dass er diese Gnade bereitliegen hat und dass er es dir schenken möchte. Und ich weiß, wenn jemand vielleicht sogar schon Mitglied dieser Gemeinde ist, aber eigentlich gar nicht diese Gewissheit hat. Ich weiß, dass die Scham sehr hoch ist, dass man denkt, boah, das darf ich doch nicht sagen, das kann ich doch nicht offenbaren. Aber bitte wäge mal ab auf der Waagschale, was ist denn, wenn du dann am Ende des Lebens gar nicht in den Himmel gehen wirst, wenn das alles nur eine Illusion war. Von daher möchte ich wirklich von ganzem Herzen dich herausfordern und ich möchte am Ende auch dazu einladen und ich möchte beten und ich weiß, weil Gott mir das Wort aufs Herz gelegt hat, weiß ich, dass er heute wirken möchte in diesem Sinne. Eugene Peterson, ein Pastor aus den USA, er hat das Neue Testament komplett übersetzt, das ist die Bibelübersetzung The Message. Und diesen Vers hat er so übersetzt, ich habe das jetzt mal wieder dann auf Deutsch übersetzt, es ist so mehr eine Übertragung. Suchen Sie nicht nach Abkürzungen zu Gott. Der Markt ist mit todsicheren, unkomplizierten Formeln für ein erfolgreiches Leben überschwemmt, die Sie in Ihrer Freizeit praktizieren können. Verlassen Sie sich nicht auf dieses Zeug, auch wenn Menschenmassen es tun. Der Weg zum Leben, zu Gott, ist anstrengend und erfordert absolute Aufmerksamkeit. Jesus hat noch nachgelegt, im selben Kapitel wird es noch drastischer, in Matthäus 7, Vers 21 bis 23 hat er gesagt, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden darum schon ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Viele werden an jenem Tag, gemeint ist der Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt und wenn er diese Erde richten wird. Herr, Herr, haben wir nicht Kraft deines Namens prophetisch geredet und Kraft deines Namens böse Geister ausgetrieben und Kraft deines Namens viele Wundertaten vollführt? Aber dann werde ich ihnen erklären, niemals habe ich euch gekannt. Das ist erschreckend. Puh, das ist wirklich knackig. Ich meine, Leute, die solche Auswirkungen in ihrem Leben haben, man sollte doch meinen, also das mussten doch Christen sein, oder? Aber was sagt Jesus? Jesus sagt, es besteht die Möglichkeit, dass man im Namen Jesu Wunder tut, aber nicht wirklich verbunden ist mit Gott. Es geht kaum in meinen Schädel, muss ich schon gestehen. Aber wer bin ich zu sagen, warte mal Jesus, das müssen wir mal eben korrigieren, ja? Das hast du jetzt nicht richtig gesagt. Nein, nein, nein. Es ist das Wort Gottes. Und es ist wieder der Punkt. Ich habe euch niemals gekannt. Okay, es geht darum. Eine lebendige Beziehung mit Jesus. Kennst du Jesus? Und kennt Jesus dich? Ja, es gibt da eine rührende Geschichte in der Apostelgeschichte, wo versucht haben Leute, Dämonen auszutreiben und die wurden, ich sag mal so platt, jetzt fast verprügelt. Und mussten wegrennen. Und dann wurde gesagt, ja, ich kenne euch nicht, aber den Paulus, den kenne ich. Also er ist wirklich registriert im Buch des Lebens, im Reich Gottes. Er ist einer, der Kraft Gottes kennt und hat. Und wie war das? Paulus, vorher Saulus, ein sehr stolzer Mann. Ein Pharisäer, wie er im Buche steht. Er wusste alles. Er wusste sogar, dass das nicht stimmt mit dem Messias und die Christen eine furchtbare Sekte sind, die man ausrotten muss. So war er unterwegs. Er hat Christen getötet. Aber dann kam Gott. Er ritt nach Damaskus. Er hatte wieder mal vor, seinen fälschlicherweise von Gott verstandenen Auftrag auszuführen, Christen umzubringen. Aber Gott kommt. Er fällt vom Pferd, er ist blind. Und er erkennt Jesus Christus, weil Jesus sagt zu ihm, ich bin's, der, den du verfolgt hast. Weil Jesus sich identifiziert mit den Christen, mit seinem Leib, mit der Gemeinde. Ach, manchmal wünschte ich mir so, Herr, schenke das doch öfter. Aber das ist Gottes Weisheit und Gottes Wege, wie er es macht. Aber es braucht diesen Punkt, es braucht diesen Moment, dass du sagst, ich brauche Rettung. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Vergebung für meine Schuld. Ich kann mich nicht am Zopf selber rausziehen. Ich kann nicht so viel spenden, so viel beten, es ist nicht der Weg. Ich brauche Jesus Christus als Erlöser. Und Gott gebe einfach diese Gnade, dass du an diesem Punkt kommst. Und wenn du sagst, ich war da schon, lieber Pastor, ich habe es verstanden, ich bin ja Christ, ich kenne Jesus, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, dann kannst du dich darüber in diesem Moment nochmal richtig freuen, weil das hat Gott dir geschenkt. Und du hast es dir nicht erarbeitet. Es ist die größte und wichtigste Entscheidung des Lebens. Und die Bibel nennt es Zerbrochenheit. Jeder von uns muss irgendwann an diesen Punkt der Zerbrochenheit kommen, an das Ende der eigenen Möglichkeiten, an diesen Punkt mehr oder weniger großer Verzweiflung, zu wissen, wenn Gott mir nicht gnädig ist, habe ich keine Chance. Aber Gott ist ja gnädig. In Lukas 18, eine Begebenheit wiederum von Jesus, die das nochmal auf den Punkt bringt. Es fragte ihn ein Oberster und sprach, Lukas 18, ab Vers 18, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Okay, das ist synonym zu dem, wirklich mit Gott verbunden zu sein, wiedergeboren zu sein, zum Reich Gottes zu hören. Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Was nennst du mich gut? Hey, ist doch klasse, Jesus, er hat gerade gesagt, du bist gut. Ist doch eigentlich eine coole Aussage, oder? Aber er fragt nochmal zurück, was nennst du mich gut? Jesus will damit nicht sagen, dass er nicht gut ist, sondern er will mal eben Rückfrage stellen und gucken, okay, geht das Licht jetzt an oder nicht bei dem jungen Mann? Niemand ist gut als Gott allein. Das ist eine wunderbare Einladung von Jesus, aber so wie es oft seine Art war, weil er stellt ihm quasi gerade indirekt die Frage, sag mal, glaubst du eigentlich, dass ich der Messias bin? Glaubst du, dass ich Gott bin? Weil das ist die alles entscheidende Frage. Glaubst du, dass Jesus Christus Gott ist, Gottes Sohn? Das ist der Eintritt in das Reich Gottes. Zu sagen, Jesus war nur ein vorbildlicher Mann, reicht nicht. Dann sagt er, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsches Zeugnis reden, sprich lügen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Wow, was ist denn das? Ja, das ist ja ein Traum von Schwiegersohn. Ja? Wow, richtig feiner Kerl. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Okay. Es war ein reicher Mann, ein frommer Mann. Er hat die Gebote Gottes gehalten. Er hat das alles richtig gemacht, so gut er das erkennen konnte. Und Jesus sagt, ich übertrage mal direkt, Jesus sagt, dein Herz ist nicht ungeteilt. Ja, das ist ganz gut, wie du lebst. Es ist gut, dass du die Gebote Gottes hältst. Ja, ist gut. Aber dein Herz ist nicht ungeteilt. Dein Herz ist geteilt. Du lebst ein frommes Leben und du lebst dein Leben für deinen Reichtum in Eigenregie. Du hast dein eigenes Reich auch aufgebaut und das ist dir sehr wichtig. Und ich lade dich heute ein, ganze Sache zu machen, weil du musst Gott dein ganzes Herz schenken. Jesus hat mal gesagt, man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und manchmal übertragen wir das so, schwächen wir es so ein bisschen ab, indem wir sagen, ja, sollte man nicht machen. Ne? Sollte man ja auch nicht tun. Ne? Jesus hat nicht gesagt, man sollte das nicht tun. Er hat gesagt, es ist eine Unmöglichkeit. Es geht nicht. Es gibt einen Herrn, es gibt eine Priorität deines Lebens und dann gibt es welche darunter. Und wenn Gott nicht Nummer eins ist, dann ist er gar nicht dein Gott. Dieser Mann, sein Herz hing am Geld, hing am Reichtum. Und das hat Jesus durchblickt. Er hat nicht gesagt, boah, aus dem will ich einen Superheiligen machen, so einen Mönch oder irgendwas. So, deswegen, so, komm, das jetzt auch noch. Ja, komm, komm, das Pferd springt nur so hoch, wie die Latte liegt. Ja, den kriegen wir nochmal höher. Ne? Nee, es war nicht der Punkt. Sein Herz war nicht ungeteilt. Und er lädt ihn ein, komm, mach ganze Sache. Und in deinem Fall geht es nur dadurch, dass du jetzt mal alles loslässt, worauf deine Sicherheit beruht, worauf dein Glück augenscheinlich beruht, wo du glaubst, das brauchst du. Lass los, gib ab. 100% Jesus Christus, 100% Gottvater im Himmel. Okay? Und ich möchte dich heute fragen, wo ist dein Herz? Ich möchte dich fragen im Namen Jesu, wo ist dein Herz? 100% bei Gott? Ich sage dir, nur dann ist es wirklich das Glück. Nur das ist Frieden, nur das ist Freude vom Himmel, wie Gott es schenkt. Alles andere ist ein Hinken auf zwei Seiten, wie die Bibel mal sagt. Es ist ein Trinken aus ja, Brackwasser. Ja. Es ist so, du hast ab und zu so ein bisschen frisches Wasser von Gott und dann trinkst du wieder aus diesem ollen Wasser, wo du glaubst. Der Teufel hat dich verblendet, wo du glaubst, ja, das brauche ich, das ist so gut, das ist mein Glück. Nimm das frische Wasser von Gott und nur das frische Wasser von Gott. Und dann hat Jesus gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und da sagen die, die das hören, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und er sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Nun, es geisterte mal so rum, es gab so eine theologische Auslegung, dass es mal ein Tor gegeben hätte in Jerusalem, wo sich das ja abspielt, das Nadelöhr geheißen hätte, was aber sehr klein war, sodass ein Kamel sich beugen müsste und alles abladen, um da durchzugehen. Ein sehr schönes Bild, hat nur ein Problem, stimmt nicht. Was will Jesus damit sagen? Ein Kamel durch ein Nadelöhr. Er möchte genau das sagen, was er gesagt hat, nämlich unmöglich. Geht nicht. Es sei denn, Gott tut ein Wunder. Dann geht's. Okay? Gott schrumpft das Kamel. Okay, kein Problem. Kamel, so klein, geht durch ein Nadelöhr und dann wieder groß. Kann Gott machen. Kein Problem für ihn. Das heißt, unser hartes Herz braucht ein Wunder von Gott. Es braucht die Verwandlung, die Berührung von Gott. Dass Gott es weich macht, dass wir sagen, okay, stimmt, ich bin krank, ich brauche den Arzt. Stimmt, ich bin ein Schaf, das in die Irre läuft, ich brauche den Hirten. Stimmt, ich bin eigentlich blind, ich brauche jemanden, der mich sehend macht. Stimmt, ich bin eigentlich nackt, ich schäme mich andauernd. Ich brauche einen, der mir ein schönes Kleid anzieht. Das Kleid der Gerechtigkeit. Und so gibt es viele Bilder. Die Frage ist immer, möchtest du diese Gnade von Gott empfangen? Interessant ist, dass direkt im Nachklang Petrus gesagt hat zu Jesus, der war ja immer so ein Plappermaul ein bisschen vorneweg, und Petrus sagt gleich zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ne? Jesus, ist doch, ich bin ein toller Kerl, oder? Ja, ich bin ja nicht wie der reiche Jüngling. Ich habe alles abgegeben. Cool, ne? Ist übrigens nicht schlimm für Gott. Ja? Ruhig offensiv rein, damit hat Gott kein Problem. Jesus sagt, wahrlich, ich sag euch, es ist niemand, der das Haus der Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen. Also bitte nicht falsch verstehen, es ist jetzt kein biblisch legitimierter Scheidungsgrund hier angegeben, sondern es heißt, dass man dann mal sagt, okay, Nummer eins ist Gott und sein Reich. Und wenn Gott sagt, fliege 3 Wochen nach Afrika und du musst deine Frau verlassen, okay, in dem Fall, meine Frau kommt ja mit, aber wäre es so, dann dürfte ich zu Gott nicht sagen, ja, warte mal, ich bin verheiratet, das weißt du, das wolltest du, ich bleibe bei meiner Frau. Nein, Reich Gottes Nummer eins, also muss man bereit sein, loszulassen. Loslassen, loslassen, loslassen. Häuser, Beziehungen, nichts darf über Gott stehen. Und Jesus sagt, ich sag euch, wer das tut, der wird es vielfältig wieder empfangen in dieser Zeit und in der zukünftigen Zeit und das ewige Leben. Was er hier sagt ist, okay, das ist eigentlich Standard wieder. Minimalanforderung und gleichzeitig Maximalanforderung, du musst Gott alles geben. Billiger geht's nicht. Und dann kommt sein Geist, er schenkt dir Gnade, du wirst wiedergeboren. Und du wirst etwas erleben und erfahren, was du vor der Wiedergeburt nicht kennst. Das ist immer das Problem. Man kann nur den Leuten den Mund wässrig machen, aber wenn die nicht wollen, geht gar nichts. Darum kommen die meisten Christen, die meisten zu Jesus, wenn sie in einer Krise sind. Gut, ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr aufsteht und dass wir jetzt in Gottes Gegenwart treten. Herr Jesus Christus, wir haben uns angeschaut, wie du damals warst, was du gesagt hast und wie Menschen reagiert haben. Herr Jesus Christus, nun können wir dich nicht sehen mit den Augen, aber wenn du uns jetzt Gnade schenkst, wenn du uns beschenkst, dürfen wir dich trotzdem wahrnehmen mit den Augen des Herzens. Herr Jesus, du allein weißt, wer in diesem Raum neu geboren ist, zu Hause bei dir angekommen, Frieden mit dir hat, weiß, dass er die Ewigkeit bei dir verbringen wird. Und du weißt ganz genau, wer das nicht hat. Herr Jesus, und du weißt, wie schwer es fällt, so wie auch dem reichen Jüngling, der gesagt hat, nein, das riskiere ich nicht, das mache ich nicht. Und das hat dich traurig gestimmt, Jesus. Aber du hast es trotzdem nicht irgendwie anders machen können. Herr, wir wollen dich jetzt bitten, ich möchte dich bitten, dass du durch den Heiligen Geist jetzt wirklich jedes Herz berührst und diese Bestätigung gibst, ja, ich bin ein Kind Gottes, oder dass du das Herz weich machst, empfänglich und diese Sehnsucht jetzt so richtig hochkommt, zu sagen, das, was ich heute gehört habe, das möchte ich. Ich möchte Gott begegnen, ich möchte meine Sünden loswerden, ich möchte nicht mehr alleine sein, ich möchte die Angst vor dem Tod nicht mehr haben. Ich möchte endlich zu Hause ankommen. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Herr, schenk diese Gnade, auch wenn manche Konzepte gerade zerbrochen sind und man bis gerade noch gedacht hatte, dass man doch ein guter Mensch ist und dass das irgendwie reicht. Herr, wirke jetzt durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Lass uns noch stehen bleiben, während wir das Lied singen. Und ich möchte einladen dazu, hier nach vorne zu kommen. Ich weiß, dass das vielleicht schwer fällt, aber bedenke, um was es geht. Ich möchte jeden von ganzem Herzen einladen, während dem Lied hier nach vorne zu kommen. Ich würde gerne für dich beten und Gott bitten, dass er dir diese Gnade schenkt heute. Ich möchte bitten, dass die Ältesten und Seelsorger mitschauen, wie viel Beter wir brauchen, dass sie einfach dann auch nach vorne kommt.